Klaus Schneider heißt sie. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Gesundheitsgesprächs im neuen Jahr. Ein frohes Neues an dieser Stelle und auch ein frohes neues Jahr an die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Dr. Marianne Koch. Grüß Sie.
Grüße Sie und ich erwidere das ganz herzlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sind Sie gut rübergerutscht, Frau Dr. Koch?
Ja, sanft.
Sanft. Und mit welchen Vorsätzen für dieses neue Jahr?
Hauptvorsatz, aufräumen. Ich bin so eine komische Mischung zwischen Disziplin und Chaos. Und momentan ist Chaos in meinem Büro und ja, auch ein bisschen sonst im Haus. Ich muss einfach aufräumen.
Wenn Sie sagen Büro, dann schwingt da schon mit, dass Sie doch noch ganz schön viel tun, auch für sich und ja, um zu arbeiten sozusagen.
Ja, sicher. Ich habe gerade ein neues Buch fertig, kommt aber erst im Mai raus.
Vorsätze kann man sich ja viele nehmen, von den üblichen wie mehr Sport oder Abnehmen. Könnte das ja auch zum Beispiel sein, dass man sich ein neues Hobby sucht oder den Beruf wechselt oder, wie Frau Dr. Koch, ein Buch schreibt. Wie auch immer der Vorsatz lautet, eine wahrscheinliche Ausrede, warum man so einer Idee gar nicht erst nachgeht, wird oft auch gleich nachgeliefert. Ach was, dafür bin ich doch schon viel zu alt. Aber wenn man ehrlich ist, muss die Ausrede lauten, dafür bin ich viel zu faul. Denn zu alt für was Neues ist man tatsächlich nie, oder, Frau Dr. Koch?
Vollkommen richtig, was Sie sagen. Außerdem kommt jetzt noch dazu, dass unsere Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten ganz stark gewachsen ist. Erfreulicherweise, muss man sagen. Das heißt, früher war es so, ja, ich gehe jetzt in Rente, 65, naja, habe ich noch 2-3 Jahre oder so. Und jetzt hat man viele, viele Jahre noch vor sich. Und es ist ganz wichtig, dass man diese Jahre eben auch nicht nur passiv so zwischen Balkon und Sofa verbringt, sondern dass man sie gestaltet und so gestaltet, dass man Spaß dabei hat. Und dass man wach bleibt. Und das ist, glaube ich, heute unser Thema. Wir müssen versuchen, unser Gehirn so weit zu beschäftigen, dass wir eben auch im höheren Alter noch wach sind.
Ja, aber mit 84 brauche ich das doch nicht mehr, oder?
Doch.
Wirklich?
Ja, das ist einfach eine Ausrede. Natürlich kann man auch sagen, das war's jetzt und ich kümmere mich um meine Enkel, ist auch gut. Vor allem auch, weil die Enkel ja auch anspruchsvoll sind und ja, auch teilweise eben auch sehr anregend sind, was geistige Dinge betrifft. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir mit dem Gehirn etwas tun müssen. Und zwar deshalb, wir haben ja 100 Milliarden Hirnzellen. Ja? 100 Milliarden ist ziemlich viel. Mhm. Und diese Gehirnzellen sind miteinander oder jede dieser Gehirnzellen ist mit ungefähr 10.000 anderen verbunden durch so kleine Ausläuferlein. Man kann sich das ganz schwer vorstellen, weil alles so im Mini-Bereich ist. Und das Wichtige ist, dass diese Gehirnzellen miteinander korrespondieren, miteinander sich austauschen. Und wenn das nicht mehr stattfindet, weil man halt nichts Neues mehr lernt, dann verbleiben sie mehr oder weniger ohne die Kommunikation mit anderen Hirnzellen. Und das bedeutet, dass unser Denken langsamer wird und dass wir, wenn wir großes Pech haben, eben auch mal dement werden.
Ganz konkret, weil Sie sagen, wenn ich nichts Neues lerne, nehmen wir an, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben gelebt, mir geht's gut. Und ich bin aber damit zufrieden, dass ich, sagen wir, meinen Tag damit verbringe, ab und zu die Rosenheim-Cops zu schauen oder ein Buch zu lesen. Reicht das?
Buchlesen ist schon mal sehr gut. Da erfahren wir ja Neues und reagieren auch drauf. Es ist eben so, dass diese wunderbaren Hirnzellen, dass die sich ohnehin dauernd verändern. Und deswegen gibt es auch kein Gehirn ist voll, mehr hat nicht Platz. Ja? Und selbstverständlich sei jedem gegönnt, sich, wenn er alt ist, auszuruhen und ein beschauliches Leben zu führen. Nur es ist wichtig, dass trotzdem eben immer wieder Anregungen kommen. Ob das jetzt tolle Gespräche mit der Familie oder mit Freunden sind oder ob ich, wie Sie sagen, ein neues Hobby mir zulege oder ob ich, ja, da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist, nicht allein zu sein, nicht einsam zu sein. Einsam ist das Schlimmste, auch fürs Gehirn, für den ganzen Körper übrigens auch. Und dass man eben versucht, diese Gehirnzellen immer wieder zu stimulieren, vor allem die Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu stimulieren. Das sind alles ziemlich relativ neue Erkenntnisse, die die Neurobiologen in den letzten Jahren uns geliefert haben, eben damit wir unsere längere Lebenserwartung, unsere längere Lebenszeit vernünftig verbringen und nicht einfach einschlafen in jeder Hinsicht.
Lebenslanges Lernen, muss das sein, fragen wir heute. Und die Antwort lautet ja. Aber wir müssen ja nicht nur aus Erfahrungen lernen, die von außen auf uns zukommen und irgendwas mit uns anstellen, sondern wir können auch ganz aktiv dazu lernen, Frau Dr. Koch, bevor Sie uns gleich erklären werden, wie das funktioniert und was da im Gehirn genau passiert, wie dieses Lernen vorgeht, würde ich vorschlagen, wir nehmen unsere ersten Anrufer dazu. Herr Dänecke hat uns angerufen und wird uns jetzt erzählen, wie er sich geistig fit hält. Grüße Sie, Herr Dänecke.
Ja, ich grüße Sie.
Hallo, grüße Sie.
Sie beide. Ja, ja, vielleicht ganz kurz als Input. Ich habe, obwohl ich schon auch ein gesetztes Alter erreicht habe, noch einen sehr jungen Sohn, 8,5 Jahre, der natürlich schulisch gefordert ist. Er ist gefordert, ich nicht so sehr. Aber so kann ich das, was ich weitergeben kann, einfach reproduzieren, sodass es nicht ganz verloren geht. Und ich habe darüber hinaus die KI für mich entdeckt. Und
künstliche Intelligenz müssen wir erläutern. Ja.
Okay. Ja, ganz genau. Ja. Und erkläre in der digitalen Welt meinem Sohn auch sehr viel. Also er ist auch schon in der Lage, kleine Programme zu schreiben.
Mit 8,5? Wow.
Mit 8,5. Also er ist sportlich sehr aktiv. Das ist das eine, was gut für ihn, für sein Gehirn ist natürlich. Und auf der anderen Seite ist er da flexibel. Ich selbst spreche 4 Sprachen fließend und einige andere noch rudimentär. Das ist einfach so ein Hin und Her. Aber habe gemerkt, dadurch, dass ich in den letzten Jahren eigentlich nur 2 wirklich sehr, sehr aktiv davon noch verwende, brauche ich da auch so ein bisschen einen Input. Und er ist eigentlich so ein bisschen so ein Jungbrunnen für mich.
Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Tun Sie ihn nicht überfordern. Nein, du musst mit 8 Jahren noch keine 4 Sprachen sprechen.
Nein, er nicht.
Nein, ich mache
Spaß.
Er entwickelt
sich so, wie er kann oder wie er möchte. Ja, ja, da bin ich auch ganz locker. Ja. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Geschenk des etwas gesetzten Alters. Ich selbst bin 62 und von daher, ja, aber für mich selbst ist es so.
62 ist nicht so alt. Also nein, da müssen wir alle umlernen. Das hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber natürlich sind Sie etwas älter als Ihr Sohn, das ist klar.
Das ist klar, ja.
Aber was mich sehr interessieren würde, wenn Sie sagen, Sie haben KI, die künstliche Intelligenz, für sich entdeckt, wie muss ich mir das vorstellen? Was machen Sie mit künstlicher Intelligenz?
Ja, ich schaue mir das natürlich sehr genau an. Also was bietet diese Plattform, wenn ich das mal so sagen darf? Und auch da gilt ja natürlich Garbage in, Garbage out. Man bekommt nicht etwas Besseres heraus als das, was man hineintut. Aber es bietet doch sehr viele Möglichkeiten, langwierige bürokratische Prozesse zu vereinfachen und die dann für sich selbst auch noch zu gestalten.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, ich kann Ihnen sagen, dass also an der Schule meines Sohnes, da wird immer noch Bürokratie betrieben wie vor 30, 40 Jahren. Das Lehrverhalten teilweise auch. Und so etwas kann der KI ein bisschen aufbrechen, indem man sagt, was können wir eigentlich wirklich tun heute, damit das nicht immer nur alles in dieser Schleife der Schule oder dieses Verhaltens abgewickelt wird, sondern dass einfach auch mal ein Input dann von außen kommt.
Bekommt Ihr Sohn denn in der Schule auch schon so Informationen über künstliche Intelligenz?
Überhaupt nicht.
Noch nicht. Gut, überhaupt mit 8 Jahren, also da ist er noch in der Grundschule und ja, klar, das ist ein bisschen zu früh.
Aber wenn die Leitung der Schule, wenn die schon Probleme hat, einen neu gestalteten Fahrstuhl selbst zu bedienen und dann gleich nach dem Hausmeister ruft, dann glaube ich, wir sprechen jetzt hier von einer nicht besonders hohen digitalen Kompetenz.
Ja. Aber Ihre Ansprüche sind schon auch ziemlich hoch, gell? Arme Schule.
Na gut, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich bin auch da relativ locker. Jeder hat die Möglichkeit, Möglichkeit, sich zu entwickeln. Aber wenn da nichts getan wird, und das sehe ich in der Schule schon seit Jahren, dann ist es sehr viel mehr die Aufgabe der Eltern, dort etwas zu tun.
Aber bevor wir jetzt da in dieses Thema abgleiten, die Kurve zurück. Inwiefern haben Sie das Gefühl, bringt Ihnen das was, dass Sie sich damit auseinandersetzen?
Ja, das ist etwas vollkommen Neues. Das habe ich früher nie bedient, so etwas, was die künstliche Intelligenz anbetrifft. Und es ist auch immer wieder sehr, sehr wichtig, das zu hinterfragen. Also wie sinnvoll sind auch bestimmte Abwicklungen dort? Weil das man kann dann natürlich in einen Punkt hineinkommen, wo man dann gar nichts mehr macht, sondern den Auftrag erteilt, ja, bitte schreib mir einen Aufsatz da und darüber. Und das ist natürlich, sollte nicht so sein. Ja, die Kontrolle sollte immer noch auf unserer Seite sein.
Und ich meine, das ist schon auch für Schüler, auch für junge Schüler, schon problematisch, wenn die eben wissen, wie sie sich da sozusagen einen Aufsatz schreiben lassen können durch die künstliche Intelligenz.
Allerdings, ja. Und es ist, also ich gehe da auch ganz mit dir hier ganz hin. Ich wohne in der Nähe von Ulm. Ja. Manfred Spitzer sagt Ihnen ja vielleicht etwas.
Ja.
Und der ist also ja ganz vehement dagegen, eine Überforderung der Kinder im Bereich der sozialen Medien oder überhaupt des Bildschirms, sag ich mal, zu erlauben. Und diesen Weg gehe ich absolut mit. Ja, denn er selbst wurde mal gefragt, wenn er jetzt noch kleine Kinder hätte, seine sind natürlich schon alt, aber älter, wann würde er ihnen erlauben, mit den sozialen Medien intensiv sich auseinanderzusetzen? Und da sagte er mit 18.
Auch das ist natürlich wieder eine eigene Sendung für sich.
Ja, klar.
Aber ich glaube, es ist klar geworden, was Sie uns sagen wollten. Sie halten sich, Sie müssen sich damit auseinandersetzen und das auch immer wieder hinterfragen. Und darum geht es natürlich tatsächlich, wenn wir selbst einfach am Ball bleiben wollen. Herr Dennecke, vielen Dank für Ihren Input.
Ja, ich danke auch sehr.
Danke auch, dass ich in der Sendung sein durfte.
Aber gerne. Auf Wiederhören. Frau Dr. Koch, sich immer wieder mit was Neuem auseinanderzusetzen, egal wie groß oder klein das Neue ist.
Es geht ja nicht ums Lernen, sondern es geht darum, sich intensiv für etwas zu interessieren. Mhm. Und das kann natürlich, das kann eine Reise sein, das können Sprachen sein. Eine Freundin von mir hat einen kleinen Buchclub mit ihren Freundinnen gegründet. Die treffen sich hin und wieder und erzählen ihnen, was für Bücher sie gut finden und schlecht finden und so, und verreisen auch einmal in irgendeine Stadt in Europa, wo ein besonders beliebter Schriftsteller gelebt hat oder so. Also es geht nicht um etwas auswendig lernen, sondern es geht darum, sich mit der Gegenwart und mit allen möglichen Dingen, die existieren, zu beschäftigen.
Oder man findet zum Beispiel, wie der Herr Bergmann, seine Begabung, ein Gedicht zu schreiben. Und das, obwohl man doch schon 80 ist. Hallo, Herr Bergmann.
Ja, hier ist Bergmann.
Grüß Sie.
Ja, hallo.
Habe ich das richtig gelesen hier? Sie sind zum Dichter geworden wieder.
Wieder zum Dichter geworden, ja. Erst nochmal möchte ich Ihnen allen gutes neues Jahr wünschen.
Dankeschön.
Danke. Wünschen wir Ihnen auch.
Und Frau Dr. Koch, hatte ich zu Weihnachten ein Gedicht geschickt oder an unsere Mieze. Ich hoffe, es ist angekommen.
Ich bin noch dabei, Weihnachtspost zu beantworten.
Ja. Okay. Und es ist also so, dass ich zurück wieder das animiert habe, mein Talent, nachdem ich in Pension gekommen bin und dann also die Zeit auch hatte, wieder zum Dichten, und habe es inzwischen auf fast 80 Gedichte gebracht.
Ja.
Und sie sind also zeitkritische, in der Regel zeitkritische und auch humorvolle Gedichte.
Also, dann wollen wir natürlich jetzt auch eins hören. Ich hoffe, Sie haben eins vorbereitet.
Ich habe mir gerade noch schnell eins herausgesucht. Es soll auch nicht so lang sein, hieß es.
Sehr gut.
Und so ganz kurz ist es nicht, aber ich habe es gerade vorlegen. Es heißt, es ist, wie es ist.
Ja.
Der Mensch ist bedacht, in seinem Leben nach dem Guten stets zu streben. Entsprechend schlägt ihn alles in den Bann, was irgendwie die Welt verbessern kann. Auch die Umwelt tritt erwartungsvoll an ihn heran und sagt ihm, was er tun und lassen soll. Gibt er sich freundlich, edel, hilfsbereit und fein, sagt man, das muss ein Gutmensch sein. So verläuft sein Leben wohlgeordnet, schön und gut, wie es bei dieser Gattung Mensch so tut. Bis er verwickelt wird in einen Streit, Dann ist's vorbei mit seiner Lebenswürdigkeit. Er klagt, wie kann ein Mensch denn da noch gut erscheinen, wenn andere nicht mehr gut es mit ihm meinen? Da kommt zu Hilfe ihm der Realist und spricht, das Leben ist nun einmal, wie es ist.
Vielen Dank.
Sehr schön, sehr schön. Okay. Herr Bergmann, danke.
Das ist eine Kostprobe gewesen.
Wunderbar. Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Ja.
Danke. Wiederhören.
Wiederhören. So, wenn ich jetzt dieses Gedicht auswendig lernen würde, Frau Dr. Koch, was passiert denn da eigentlich bei mir im Gehirn? Also Sie haben zwar gesagt, es geht nicht nur ums Lernen, sondern auch um neue Eindrücke, aber ein Gedicht auswendig zu lernen,
ist sicher sehr gut. Es hat mir mal ein Hirnforscher geraten. Der sagt, seit seinem 50. Lebensjahr lernt er Gedichte auswendig. Sei eine große Bereicherung für ihn. Also nicht nur für das Funktionieren seines Gehirns, sondern weil eben auch, er hat halt tolle Gedichte gelernt. Gut, unsere Gehirnzellen, habe ich schon gesagt, sind ja nicht festgelegt auf Inhalte, sondern die ändern sich ständig. Das ist diese berühmte Neuroplastizität. Und wenn ich etwas Neues lerne, dann verändere ich nicht nur die Zellen, die für das Langzeitgedächtnis zuständig sind, das ist der sogenannte Hippocampus, sondern ich verändere auch die Verbindungen zwischen den Zellen. Und das ist das, was das Gehirn wach und aktiv hält, nämlich dass ständig die Verbindungen zwischen den Zellen sich verändern. Die verändern sich sowieso durch jeden Eindruck, den wir tagsüber haben. Meistens sind diese Veränderungen dann, wenn sie wichtig sind und wenn sie uns emotional sehr betreffen, werden sie dann eben doch gespeichert, sehr häufig auch während wir schlafen. Mhm. Aber alles, was uns interessiert, aktiviert diese Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Zellen, die sogenannten Synapsen. Und da werden, also die Verbindung ist eine halb elektrisch, halb chemische Reaktion. Und da werden also bestimmte Moleküle sozusagen entlassen und die gehen dann rüber zu der anderen Zelle und das geht alles in rasender Geschwindigkeit.
Aber ich habe gelesen, diese Geschwindigkeit oder zumindest diese Funktionen, die funktionieren am besten, bis wir 30 sind. Und ab da geht es tatsächlich bergab. Das ist erschreckend, wenn man sich das so vor Augen führt.
Muss nicht so sein. Das kommt eben ganz darauf an, wie sehr diese Gehirnzellen und die Synapsen, also die Verbindungsstellen, gefordert werden. Mhm. Man hat mal ein interessantes ein Programm gemacht in einem Kloster mit Klosterfrauen. Ein Teil dieser Nonnen hat ein kontemplatives Leben geführt mit vielen guten Gesprächen und Spaziergängen im Klostergarten. Und die anderen mussten oder wollten auch die Schule sozusagen, also als Lehrerin in der Schule sein. Und dann mussten sich ja auseinandersetzen mit Geschichte und Mathematik und den lieben, bösen Kindern und so. Und dann hat man 30 Jahre später gefragt, die Neurologen, dürfen wir Tests machen in Bezug auf ihre geistige Beweglichkeit? Und es hat sich halt herausgestellt, dass die Klosterschwestern, die ja unter gleichen Bedingungen gelebt haben, aber die Schule, also die Schulschwestern, haben einfach eine höhere Fähigkeit noch gehabt zu denken und neue Dinge zu tun.
Spannend. Jetzt würde ich gerne die Frau Heim fragen, wie sie ihr Hirn am Ball bleiben lässt. Hallo Frau Heim, grüß Sie.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, ich habe mich schon immer für die spanische Sprache interessiert. Aber natürlich durch das Berufsleben war wenig Zeit, dann habe ich auch mal wieder abgebrochen. Und als ich in Rente gegangen bin, war mein ganz großes Ziel, ich möchte Spanisch sprechen und verstehen. Und dann habe ich mich eingeschrieben in die Volkshochschule und besuche die Kurse bis heute und bin im Augenblick schon so weit, dass ich habe schon, glaube ich, 10 oder 12 Bücher gelesen, zum Teil auch anspruchsvolle Bücher. Also zum Beispiel unter anderem die Biografie von Antonio Machado. Das ist ein sehr bekannter Dichter, spanischer Dichter, ja. Und im Augenblick lese ich Enigma de Colón, das ist das Rätsel über Kolumbus, seine Kindheit, sein Werdegang und jetzt ist er gerade auf dem Weg, Indien zu erreichen.
Und er landet dann in Amerika. Frau Heim, darf ich Sie unterbrechen? Weil ich finde das so toll, dass Sie uns das erzählen, weil Sie machen genau das, was die Neurobiologen uns allen raten, nämlich wenn Sie Zeit haben, wenn Sie also aus dem Stress der täglichen Büroarbeit oder was immer raus sind, wenn Sie in Rente gehen, überlegen Sie doch mal, was Sie früher mal unbedingt machen wollten als Kind, als Jugendlicher oder auch schon als Erwachsener, aber nicht machen konnte. Warum? Weil das Leben hat es halt anders gemeint. Sie mussten sich um die Familie kümmern und Geld verdienen und so weiter. Aber dieses sich zurückbesinnen auf die Interessen, die man damals hatte und die man jetzt sozusagen neu auflegen kann und sich damit beschäftigen kann, das ist eines der, ja, der wirklich großartigen Möglichkeiten, wie wir uns fit halten und was eben auch, wie wir uns auch freuen können an uns, weil wir das jetzt gemacht haben.
Ja, genau das ist es. Also dieses, wenn ich ein Buch lese und denke, ach, du verstehst das ja alles, da entsteht in mir so ein gutes Gefühl.
Genau.
Und so denke ich, mein Gott, noch vor 2-3 Jahren wäre das nicht möglich gewesen.
Ja, und es gibt andere, die sagen, ich bin sehr musikalisch, habe das natürlich vernachlässigt, wollte mal Gitarre spielen, jetzt fange ich mal richtig an mit Gitarrenunterricht. Und die erzählen eben, dass sie auch diese positiven Gefühle haben, wenn es dann schon klappt. Man muss sich natürlich bemühen, das ist klar. Ja. Aber diese Art von Bemühung ist eben das, was das Gehirn wach hält.
Da kann ich nur sagen, Frau Heim, Felicitation.
Gracias.
Und muchas gracias für Ihren Anruf, Frau Heim.
Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ich bin per Zufall, habe ich das Radio eingeschaltet und da dachte ich, das ist genau das, was ich empfinde und nur das nicht artikulieren kann, weil ich eben keine Hirnforscherin bin.
Das ist toll. Und ja, wenn Sie uns öfter hören wollen, jeden Mittwoch zwischen 10 und 11 bei
sehr gut. Sehr gut. Ja, alles klar. Schönen
danke
Tag
für den Anruf.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
So, und falls uns der Herr Bergmann noch zuhört, der Herr Bergmann, der im hohen Alter zu seinen Dichtkünsten zurückgefunden hat, dem möchte ich gern eine Mail vorlesen, die uns erreicht hat von Frau Mikan, die sehr begeistert ist von dem Gedicht. Herr Bergmann, Sie haben damit Ihren Tag aufgeheitert und sie hat vergeblich nach Ihnen gegoogelt und sie hätte gerne gewusst, wie sie an dieses Gedicht kommen kann. Vielleicht, Herr Bergmann, könnten Sie uns noch eine Mail schicken an gesundheitsgespräch@bayern2.de, dann können wir sie beide verknüpfen und vielleicht die ein oder andere Lesung auch noch dadurch organisieren. So, jetzt würde ich gerne weitermachen mit Bewegung. Denn auch das, Frau Dr. Koch, haben Sie gesagt, ist durchaus wichtig für unser Gehirn.
Ja, körperliche Aktivität, ja.
Und da lese ich jetzt von einer 89-jährigen Anruferin, die gerne anonym bleiben möchte, glaube ich, die jetzt eine Tanzart nach der anderen für sich entdeckt hat. Hallo, grüß Sie.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Ja,
hallo.
Ja, also wirklich, ich bin 89,5. Ich werde im Mai 90 Jahre alt.
Das glaube ich Ihnen nicht.
Ja,
es ist Sie so. Hören sich an wie maximal 48.
Ja, danke schön. Und ich habe mit 65 Jahren in der Zeitung gelesen, dass Senioren auch Stepptanz machen können. Und da habe ich mich beworben. Und da waren wir 14 Frauen und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und ich habe das beinahe 10 Jahre gemacht bis zum 80. Lebensjahr. Und dann war Stepptanz zu rhythmisch und zu hart für mich. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich dann doch noch machen, weil ich tanze so gerne. Und da habe ich gelernt, Line Dance zu machen. Da sind wir eine Gruppe Gruppe von 7 Damen und der Lehrer legt sehr schöne Musik auf und wir müssen die Choreografie lernen und dann geht's los im Rhythmus und synchron tanzen wir und wir haben so viel Spaß und das ist für mich ein Lebensborn. Also Corona, und 2 Jahre ohne Tanzen, das war für mich ein Unglück.
Das glaube ich Ihnen. Und Sie sprechen hier etwas an, was eben auch die Wissenschaft ganz genau so, wie Sie es geschildert haben, sagt, dass gerade Tanzen etwas ist, was für Ältere oder für den für die Fitness, geistige und körperliche Fitness hervorragend ist. Erstens mal bewegt man sich, mal schon ganz, ganz wichtig. Das andere ist eben, dass man durch die Musik und alles in einer positiven Stimmung ist, dann ist die Kommunikation mit anderen, gerade wenn man also also gemeinschaftliche Tänze macht, ist ganz wichtig. Und das Lernen einer Choreografie ist auch für die Gehirnzellen sehr, sehr wichtig. Also tanzen, wer dazu Lust hat, nur los. Es gibt da sehr viele Tanzkurse, auch für Ältere. Man braucht sich also nicht zu genieren, so wie Sie das ja auch nicht getan haben. Und dieses Line Dancing und die Choreografie ist natürlich etwas sehr Gutes.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch dafür und vielen Dank.
Ja, danke schön. Und das Tanzen hält mich echt jung, muss ich schon sagen.
Aber hört man Ihnen an.
Ja, gut.
Dankeschön, alles Gute Ihnen.
Ja, danke, tschüss.
Tschüss.
Ja, das ist natürlich toll für alle, die noch fit genug sind, aber es gibt keine Ausreden, Frau Dr. Koch. Es kann nicht jeder tanzen, es möchte nicht jeder tanzen, aber es gibt auch noch andere, die natürlich andere Möglichkeiten sich zu finden. Ich möchte noch mal eine Mail vorlesen von Frau Steinhorst, die uns geschrieben hat, danke für dieses Thema heute, schreibt sie. Was mir mit 78 Spaß macht, da ich mich gern mit Sprache beschäftige, treffe ich mich jede Woche einmal mit ähnlich interessierten Freundinnen zum kreativen Schreiben. Wir sind keine Quasselklicke. Wir wollen an diesen Abenden wirklich etwas schreiben. Innerhalb von 5 Minuten finden wir ein gemeinsames Thema. Das kann ein Satzanfang, ein Begriff, ein Zitat, eine Frage sein. Und zu diesem Thema schreiben wir eine halbe Stunde. Danach lesen wir uns die Ergebnisse vor, was oft lustig ist, manchmal aber auch zu Nachfragen und Diskussionen führt, von denen wir uns alle bereichert fühlen. Es gibt ein Glas Wasser zu trinken, nichts zu essen und wir verabschieden uns nach 90 Minuten mit Vorfreude auf das nächste Treffen. Es wird von manchen Menschen belächelt, na, um Literatur handelt es bei euren Texten ja nicht gerade, aber es geht uns ja nicht um die Produktion von Bestsellern, sondern um einen Abend, an dem Menschen gleichberechtigt das tun, was sie gerne machen und dabei oft staunen, welche Einfälle dabei in so kurzer Zeit entstehen.
Das finde ich fabelhaft. Vielen, vielen Dank für diese E-Mail. Das ist großartig.
Ja. Und von der Literatur kommen wir jetzt zu etwas, wo wahrscheinlich viele Menschen sich sagen, also Entschuldigung, das habe ich schon als Kind nicht gemocht und im hohen Alter fange ich damit auch nicht an. Also auf gar keinen Fall. Der Herr Grunwald hat sich gesagt, jetzt erst recht. Hallo, Herr Grunwald.
Hallo.
Ja, guten Tag, Frau Koch, hier ist
ja, grüß Sie. Erzählen Sie.
Hallo. Durch den Todesfall meiner Frau, wir waren über 60 Jahre glücklich verheiratet, bin ich in ein sehr tiefes Loch gefallen und habe mein Selbstverständnis und habe alles verloren. Und dann habe ich mich aufgerafft und habe meine Bücher angeguckt und mich damit beschäftigt und wir haben immer sehr viel gelesen und auf einmal sind mir Mathematikbücher in die Hände gefallen und ich habe mich damit beschäftigt und das hat mich wieder rausgerissen, weil das mich so gefesselt hat und ich auch keine Lösung fand, weil ich einfach nicht gut genug war.
Wenn ich Sie unterbreche, haben Sie denn in der Schule schon gerne Mathematik gemacht? War das
Nein, mittelmäßiger Schüler.
Und jetzt haben Sie sich dafür interessiert. Was interessiert Sie dran? Dumme Frage, es ist halt faszinierend, ist schon klar.
Nein, ja, was interessiert Sie dran?
Lösungen
zu finden. Wieso das so ist?
Ja.
Ja. Und ist es dann, haben Sie dann, also wie muss ich mir das vorstellen, haben Sie dann ein Algebra-Buch wieder entdeckt aus Ihrer Schulzeit und lösen jetzt irgendwelche Gleichungen?
Nein, mir ist ja was ganz Furchtbares dabei passiert.
Aha.
Mir sind da die ganz berühmten Weltformeln in einem Buch in dem Ding gefallen und die habe ich gelesen, sehr aufmerksam.
Also Pythagoras und sowas.
Ja. Ja, und da habe ich auf einmal festgestellt, dass ich nichts verstanden habe. Und das hat mich gereizt. Und auf einmal war ich drin.
Und
dann habe ich mir weitere Bücher beschafft. Mhm. Und was auch wichtig für mich war, auf einmal war ich wieder drin. Wir haben ein Leben lang, ich will jetzt nicht über weitere Privat, wir haben ein gutes Leben geführt,
ja,
und ein interessantes Leben. Und wir waren also immer beschäftigt. Und es stimmt, ich will das bestätigen, was Sie sagen, Frau Koch.
Ja.
Wenn die alten Herren oder Damen vorm Fernseher sitzen und da rauffressen, das ist nicht alles. Das bringt es nicht. Man muss mehr tun. Und auf einmal merkt man, jetzt bin ich also wieder auf dem Damm und bin wieder...
Ja. Und Sie haben ein neues...
Ich war alleine und muss noch meinen Haushalt machen und alles. Mhm. Aber ich schaue wieder ins Leben.
Ja.
Und ich merke, das gibt sehr interessante Dinge, die ich früher nicht so ganz... Jetzt habe ich die Muße... Und leider langt mein Tag nicht. Ich bin also sehr beschäftigt. Und wenn Bekannte anrufen, dann jammer ich immer rum. Ich muss halt mehr arbeiten als Rentner als früher.
Ja, aber
ich meine, es macht Spaß, aber es ist wirklich so.
Aber dann danke ich Ihnen umso mehr, dass Sie die Zeit gefunden haben für uns, Herr Grunwald, und dass Sie uns angerufen haben. Vielen Dank für Ihre Einblicke.
Ja, war hochinteressant.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Schönen Tag noch.
Bitte sehr.
Auf Wiederhören. Ja, das finde ich schon spannend, Frau Dr. Koch. Da kommt man über Umwege, also der Herr Grunwald war wirklich kein Fan von Mathematik.
Nee.
Und kommt zufällig wieder drauf und merkt, was ist denn das? Also die Neugier hat ihn gepackt in einer Situation, die eigentlich wahrscheinlich viele nachvollziehen können, die alles andere als schön ist. Da ist man plötzlich allein, steckt wahrscheinlich in Trauer und
man
so.
Man ist zu passiv. Er hat ja auch Fernsehen. Das ist natürlich auch, kann man schon mitdenken manchmal, aber das ist natürlich auch eine passive Situation. Nicht?
Ja.
Und dieses wieder aktiv werden. Und da, es war sehr interessant, was er erzählt hat, nämlich, dass er jetzt nicht nur für Mathematik als sich da neue Bücher gekauft hat und alles, sondern dass er überhaupt wieder positiv und interessiert war an der Welt. Das heißt, wenn man seine lieben Gehirnzellen da ein bisschen aufmöbelt, egal womit, dann sind sie auch wieder bereit für anderes, offensichtlich. Mhm. Ne?
Mhm. Ja.
Ja, sagen
spannend.
Die Wissenschaftler auch.
Mensch, viele Menschen wollen mit uns sprechen, das
ist toll.
Ich weiß nicht, ob ich alle unterbringe, da muss ich mich an dieser Stelle schon entschuldigen, aber es ist natürlich großartig und ich mache weiter. Wir hatten jetzt einen Mann mit Frau Bischoff. Hallo Frau Bischoff.
Ja, einen schönen guten Tag.
Guten
Hallo.
Tag.
Hallo.
Wie halten Sie sich geistig fit?
Ja, also ich bin jetzt 61 Jahre, bin seit letzten September in der Freizeitphase meiner Altersteilzeit. Und habe mir gedacht, Mensch, was mache ich denn mit meiner Zeit? Ich möchte eigentlich einfach noch geistig auch Anregungen haben und habe mich dann als Gaststudent an der Uni Augsburg eingeschrieben.
Mhm.
Und studiere, das sind 3 Vormittage, heute um 11 geht es wieder los, studiere einfach Fächer, die mich interessieren.
Und das sind?
Das ist zum einen Kunstgeschichte, Literatur, teilweise auch theologische Sachen und war jetzt durch Zufall eigentlich, weil es gut reingepasst hat, in der Geschichtsvorlesung und habe plötzlich so das Interesse an Geschichte auch wieder gefunden.
Mhm.
Und das Tolle ist, muss ich sagen, ich kann natürlich jetzt das studieren, was mich interessiert. Man ist unter vielen jungen Leuten, was mich auch sehr inspiriert.
Ja.
Ich habe mich auseinandersetzen müssen, wie ich denn mit dem Tablet irgendwas hochlade und wie ich Vorlesungen buche.
Das ist etwas, wo viele jetzt von sich aus schon sagen würden, um Gottes Willen, warum tut sich die Frau das noch an? Ja, also wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang ohne diesen SCH-Computer ausgekommen bin und Tablets und diesen ganzen Schmarren, warum tut man sich das noch an und hat möglicherweise auch noch Spaß dran?
Also da muss ich sagen, ich habe natürlich schon vorher damit gearbeitet, auch beruflich viel am PC gearbeitet, habe versucht, auch durch meine Tochter da dran zu bleiben. Das fand ich einfach wichtig. Ja, aber es sind wirklich viele Dinge, die man trotzdem wieder lernt.
Ja, und wenn Sie sagen Geschichte, ich habe eine meiner Freundinnen hat eben auch, die war, ist auch nicht mehr die allerjüngste, und hat eine unglaubliche Lust durch diese durch dieses sich beschäftigen mit etwas, was sie bis jetzt nicht so getan hat, zum Beispiel griechische Geschichte. Und jetzt hat sie gesagt, wenn ich Zeit habe, dann werde ich nach Griechenland fahren und mal da nachschauen, was da noch an Spuren
wenn
gibt.
Wenn ich Zeit habe, was heißt denn das?
Ja, das haben wir doch gerade gehört, dass Leute, die sich sehr für alle möglichen Dinge interessieren, dass sie alle keine Zeit haben. Ja. Erzählen Sie weiter, Frau Bischof.
Ja, also ich habe früher schon mit Kunst schon mal Interesse gehabt, bin schon immer viel auch in Museen gegangen, habe einen sehr aktiven Freundeskreis, das mich, glaube ich, auch jung hält.
Ja,
und
habe
zum Beispiel, weil es mich interessiert, ich bin jetzt aus der Nähe von Augsburg, auch schon ein paar Mal kleine, Anführungszeichen, private Führungen gemacht. Und da sehe ich jetzt halt auch viele Querverbindungen, wenn ich jetzt an Vorlesungen sitze, das ist der Vorteil des Alters, dass sie halt einen Erfahrungsschatz haben, wo sie immer Anknüpfungspunkte sind. Und die graue Theorie, die da vermittelt wird, bekommt bei mir halt immer Leben, weil da einfach viel Erfahrungen da sind.
Ja.
Auch zum Beispiel Querverbindungen zwischen Kunstgeschichte und Literatur, wenn sie in Epochen sind.
Ja.
Ja, und das finde ich sehr bereichernd und das möchte ich so lange machen, wie ich es irgendwie kann. Ich muss nur sagen, und das Allertollste ist natürlich, ich brauche keine Prüfung schreiben.
Ja, ich darf vielleicht noch, Sie sind ja an der richtigen Uni, aber es gibt ja auch diese Volkshochschulen. Und da ist es leichter reinzukommen und da gibt es auch die wildesten Angebote an Kursen. Ich lese mal vor, Laubfrosch und Wechselkröte, also über Amphibien. Dagegen Kulturschätze Europas. Von der Amsel zum Zaunkönig, also über Vogelkunde, Sternschnuppen, ein Wochenende der Barockmusik, das habe ich runtergeschrieben von einer der Münchner Volkshochschulen. Also es gibt unheimlich viele lustige und interessante und natürlich, wenn man sich mit etwas beschäftigt, auch mit dem Frosch und so, wird das alles hochinteressant, wenn man da mehr darüber erfährt.
Ja? Vielleicht nur ein letzter Tipp für Menschen, die vielleicht auch nicht mehr so mobil sind.
Ja.
Ich habe auch vor einiger Zeit die Welt der Podcasts entdeckt und finde es wunderbar, dass man sich da über eine ganz einfache Art und Weise sich Wissen anhören kann, während man nebenzu kocht oder auf dem Sofa liegt oder sonst was macht. Das finde ich auch eine ganz tolle Art, sich einfach auch mit neuem Wissen zu versorgen.
Das ist absolut richtig, Frau Bischof. Vielen Dank.
Ja, das ich danke super. Auch sehr.
Ja, gerne.
Ja. Wunderbar, tschüss. Danke.
Tschüss, auf Wiederhören. An dieser Stelle natürlich der Hinweis auf die ARD-Audiothek. Da finden Sie nämlich ganz viele dieser spannenden Podcasts. Und alle, die sich sagen, lasst mich in Ruhe mit diesem Podcast, ich höre Radio, weil ich da brauche nur einen Knopf drehen und dann kommen die Stimmen so zu mir. Es ist tatsächlich nicht kompliziert, sich so
ganz
einen
einfach.
Podcast
ja.
anzuhören. Auch da braucht man eigentlich nur die eine App im Smartphone oder auf dem Computer und dann kann man schon loslegen.
Ja, wobei App runterladen muss man auch erst lernen.
Aber auch das, Frau Dr. Koch, hält jung.
Natürlich. Ja, so. Wir haben wunderbar viele Anrufe.
Es ist ganz toll und wir haben nur noch 10 Minuten bis zu den Nachrichten. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit für ein, zwei. Es tut mir wirklich leid für alle, die so gerne mit uns sprechen würden, nicht drankommen. Herr Wehlmann, grüß Sie.
Hallo,
Herr Wehlmann.
Ja, Herr Wehlmann, grüß Sie. Ja.
Erzählen Sie uns, was machen Sie, um sich jung zu halten und geistig fit?
Ich hatte unwahrscheinlich viel Glück, konnte relativ früh aus dem Berufsleben, aus dem Angestelltenleben aussteigen
Was haben Sie gemacht als Angestellter?
Ich war leitender Angestellter in einem großen Konsumgüterhersteller.
Ja.
Und habe ich diverse Sachen gemacht. Ich war immer neugierig in meinem Leben, wollte immer was Neues machen. Und dann hat mir ein Freund zum Geburtstag mal eine Stadtführung geschenkt. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, das machst du, das kannst du. Ich war immer geschichtsinteressiert, ja. Und ich bin seit 10 Jahren mache ich Stadtführung in München.
Ach,
und
toll.
Das ist eine unglaubliche Herausforderung, sowohl kommunikativ,
aha, ja,
als auch was das Wissen betrifft. Ich habe selber im Studium nie mehr so viel gelernt wie da. Und das
weil, die Leute, die Sie führen, natürlich tolle Fragen haben.
Das ist das eine. Das andere ist aber, du musst dich ja unwahrscheinlich auf diese Menschen einstellen. Du stehst vor 20 Personen, da ist der Verkehr rundherum, da ist Lärm, da ist alles Mögliche. Und du musst es so machen, dass die im Prinzip gefesselt sind.
Ja.
Dass die auch das Gefühl haben, sie sind aufgehoben.
Ja.
Das ist schon auch, sag ich mal, vom Sozialempfinden her herausfordernd.
Ja.
Und dann eben bring das rüber, was du alles weißt. Und das macht mir einen enormen Spaß. Ich habe inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher, jetzt liegt das Neueste von Christopher Clark, liegt jetzt wieder oben.
Ja.
Da muss ich mich dann wieder reinlesen. Das geht, es wird immer herausfordernder und das erhält mich unglaublich jung.
Und je mehr Sie über München erzählen, desto mehr wollen Sie wahrscheinlich über München wissen.
Genau das.
Ja. Ja. Ja, ja.
Toll, sehr spannend. Also ich kann mir, also wo kann ich Sie buchen?
Soll ich jetzt Werbung machen?
Ja, dürfen Sie. Ja.
Sie dürfen das.
Ich darf das, gut. Das ist, die Organisation heißt Weißer Stadtvogel. Mhm. Wir sind etwa 80 Personen, die Stadtführungen machen und wir haben ungefähr 30, 40 verschiedene Touren im Programm. Ganz und das ist natürlich immer wieder was Neues zu lernen.
Ganz sehr toll. Schön.
Wenn ich jetzt aber nur eine Tour mit dem Herrn Wehlmann machen möchte, dann muss ich einfach Glück haben, oder?
Ja, Sie können ja anrufen, können fragen, wann der Herr Wehlmann die nächste Tour macht.
Das ist gescheit. Sehr schön. Herr Wehlmann, vielen Dank für Ihren Anruf und wir sehen uns bei
Ihnen.
Der Tour.
Tolle Sendung.
Dankeschön.
Gut.
Auf Wiederhören. 10.51 Uhr, Sie hören das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2 und wir fragen heute, wie man sich geistig fit halten kann und wozu das überhaupt notwendig ist. Und jetzt, Frau Dr. Koch, dürfen Sie auswählen, mit wem wir sprechen.
Oh, das kann ich nicht. Die Frau Fleißner ist schon lange da, glaube ich.
Frau Fleißner, grüße Sie. Singen Sie uns was vor.
Grüße Sie auch.
Sie waren Opernsängerin, lese ich hier.
Ja, war Opernsängerin. Und das mache ich immer noch.
Ja, das heißt, Sie treten noch auf?
Ich stehe jetzt nicht gerade in Theatern oder so auf, aber ich habe hier einen Verein zur Unterstützung bedürftiger Bürger. Ich wohne in Balsham und bin hier schon verrufen als wildes Huhn, weil ich so viel rumlaufe. Ich bin zwar altersmäßig sehr alt, mit 84 Jahren, ich wäre im September 85 Jahre, aber die sagen alle, ach, die kommt wieder, da ist so lustig. Sie müssen mich auch abwürgen, falls ich zu viel rede.
Gut.
Und ich bin also nur auf den Füßen. Ich habe von meinem Schwiegersohn schon so ein Apparat an der Hand bekommen, damit ich weiß, wie viel ich überhaupt rumrase. Da rase ich ungefähr 3 bis 5 Kilometer am Tag.
Ja, sehr gut.
Aha. Ja, aber ich gehe wandern, ich gehe Berge, ich fahre mit meinen Enkeln die Bergrodelbahn runter, dass sie sagen, schneller Omi. Und fahre aber schnell runter. Ich bin also wirklich hier sehr, ich habe einen Verein zur Unterstützung bedürftiger Bürger.
Ja, das haben Sie schon gesagt.
Da kümmere ich mich um viele. Ja. Ich bin ja auch geehrt worden vom Köhler mit der Verdienstmedaille, weil ich hier so viel mache.
Mhm. Ja.
Und ich habe schon meinen Spitznamen, das wilde Huhn kommt.
Mhm. Ja.
Ich schaue auch nicht aus wie 84, also wenn ich doch geschätzt bin, dann schaue ich aus. Jetzt kommt meine Methode, warum ich so bin. Ich sage, ich habe nichts, mir geht's hervorragend.
Wunderbar, das ist ein wunderbares Schlusswort für Sie. Und wir danken Ihnen sehr. Und man sieht, wenn man für andere was tut, das ist ja auch sehr, sehr gut fürs Gehirn und für die eine tolle Anregung für Lebensfreude. Stimmt's?
Macht einen glücklich.
Danke an das wilde Huhn, Frau Fleißner. Vielen Dank. Schönen Tag.
Das Gespräch und nochmal liebe Grüße an die Frau Dr. Koch.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Danke.
So, Jetzt haben wir nur noch ein paar wenige Minuten und die würde ich gern der Frau Geiger geben, die uns jetzt noch einen Tango Argentino aufs Parkett legt. Hallo Frau Geiger.
Schön wär's, wenn Sie mich sehen würden. Ich hatte, das Tango Argentino war schon immer meine Leidenschaft und ich habe, glaube ich, vor 30 Jahren angefangen. Ja. In dieser Zeit aber zweimal Skiunfälle gehabt, wo ich pausieren musste und nach dem letzten Unfall, nach der Tibia-Kopffraktur, hat der Arzt gesagt, also Sie wissen schon, Sie können nie wieder richtig gehen. Dann habe ich gedacht, okay, den zeige ich. Und dann habe ich gekämpft und habe wieder angefangen zu tanzen.
Also nicht wunderbar. Mehr gehen, aber dafür tanzen, ja, das ist auch
ja,
nicht
so. Ja, es ging aber dann. Ja. Ja, auf jeden Fall, da ich jetzt 72 bin, nach und nach die Tanzpartner waren halt immer jünger und konnte ich nicht mehr so mithalten, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich gedacht, boah, bevor ich da rumsitze und warte, bis gnädigerweise mal jemand kommt bei so einer Milonga, dann machen wir das einfach andersrum. Ich lerne jetzt die Männerschritte.
Einfach so mal die Männerschritte lernen.
Ja, ich bin dann im Kurs und habe also Männer, die führenden Rolle versucht zu lernen.
Ja.
Und das klappt auch ganz gut, nachdem ich auch schon Komplimente gekriegt habe von Frauen. Boah, du führst aber gut. Das macht richtig Spaß und so. Das hat mich natürlich bestärkt und da bleibe ich jetzt auch dabei. Und aber ich muss sagen, es ist eine richtige Denksportaufgabe. So Unterhaltung während dem Tanzen geht gar nicht. Ich muss wirklich mit dem Kopf voll dabei sein.
Ja.
Was tanze ich jetzt? Was mache ich? Was
haben wir vorhin schon gesagt, das ist ganz wichtig und ist eben auch eine Anregung für das Denken.
Ja, und es macht mir nach wie vor Spaß, nur die Arthrose kommt jetzt und jetzt habe ich mir aber eine Kniemanschette zugelegt, ziehe ein bisschen einen längeren Rock an und dann geht es weiter.
Das ist großartig. Frau Geiger, Sie sind das Paradebeispiel dafür, dass man, Sie haben ja mehrere Hürden einfach genommen. Andere Leute hätten vielleicht gesagt, da fordert mich keiner mehr auf, dann lasse ich es halt bleiben. Sie haben gesagt, nein, dann suche ich eben einen Weg, wie ich anders weiter tanzen kann. Andere hätten gesagt, jetzt kommt die Arthrose, dann lassen wir es halt bleiben. Nein, sagt Frau Geiger, dann ziehe ich mir eine Manschette an. Also großartig.
Ja, das muss ich auch sagen.
Doch, möchte ich auch dabei bleiben. Und heute Abend gibt es schon wieder einen neuen Kurs und da freue ich mich jetzt drauf.
Das ist wunderbar. Und irgendwann schaffen Sie es dann auch, dann haben Sie es so intus, dass Sie dann auch während des Tanzens Gespräche führen können und das ist dann der nächste Denksport.
Ganz das passt da gar nicht so richtig dazu, das stört. Also das sieht nicht gut aus. Nee, das ist wirklich eine sehr intensive Meditation, dieses Tanzen.
Und Sie wissen auch, dass alles, was man sozusagen für das Gehirn tut, gerade auch im höheren Alter, dass das vor Demenzen schützt. Ja, das wissen Sie
das
sicher auch.
Ja.
Also, Frau Geiger, dann weiterhin viel Spaß beim Tanzen und danke für Ihren Anruf.
Ja, und vielen Dank für eure tolle Sendung.
Dankeschön.
Tschüss, bis
wiederhören.
Nochmal. Ciao.
Das ist natürlich das, was bei all dem, was wir besprochen haben, und ich weiß, Sie würden es gerne vertiefen, aber da reicht die Zeit nicht mehr.
Nein.
Aber bei all dem, was wir besprochen haben, sorgen wir auch dafür, dass wir das Risiko auf Demenz verringern.
Absolut. Also lebenslanges Lernen, worum es ja heute ging, ist eine Vorsorge sozusagen gegen Demenz, also vor Demenz, weil man eine sogenannte kognitive Reserve sich zulegt.
Auf bayern2.de Gesundheitsgespräch finden Sie den Link zum Podcast dieser Sendung und nochmal einiges zum Nachlesen darüber, was im Gehirn passiert, wenn wir lernen. Nächste Woche geht es um die Harnblase. Für heute herzlichen Dank an Sie, Dr. Marianne Koch.
Und an Sie, Herr Schneider, und an unsere lieben Anrufer und Anruferinnen.